Hallo und herzlich willkommen. Schönen Donnerstagabend, es ist 20 Uhr.
Ja, und das bedeutet, es ist wieder Zeit für beide Seiten live und heute mit besonders polarisierenden Themen.
Stichwort Thomas Gottschalk oder auch Spitalschließungen, zwei von vielen in unserer heutigen Sendung.
Spitalschließungen in Niederösterreich sollen gleich mehrere Krankenhäuser ihre Pforten schließen. Ziel sei es, Ressourcen zu sparen.
Noch ist natürlich nichts fix, für Patientinnen und Patienten soll sich aber sowieso nichts ändern. Wir blicken da auf beide Seiten.
Und auf beide Seiten blicken wir auch bei Thomas Gottschalk. Das TV-Urgestein sorgt mit seinem neuen Buch für viel Aufregung. Ohrfeigen und Grabschereien werden hitzig diskutiert.
Und wir sprechen halt auch hier eben wie immer über beide Seiten. Mit Barbara Haas von der Kleinen Zeitung und mit Alina Nahler aus unserer Puls24-Redaktion. Und teurer Spaß, das Skifahren, das geht immer mehr ins Geld. Knapp 80 Euro kostet mittlerweile der teuerste Tagesskipass.
Wird der Volkssport daher bald zum Luxussport? Darüber diskutieren wir gleich in unserer Rubrik Nachgefragt. Zu Gast Seilbahner Franz Hörl von der ÖVP und Barbara Nessler von den Grünen. Ja, es gibt auch heute wie immer sehr viel zu besprechen und viel zu diskutieren. Vor allem auch in unserer Rubrik Beide Seiten wollen wir von besonders strittigen Themen des Tages die Fakten von beiden Seiten präsentieren, damit Sie sich dann zu Hause ein besseres und ein eigenes Bild machen können.
Auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch hierzu. Ein durchgesickertes Strategiepapier hat da heute nämlich die Wogen hochgehen lassen. Im Mittelpunkt steht dabei das Gesundheitssystem, und zwar in Niederösterreich. Fachleute schlagen davor, gleich mehrere Spitalsstandorte zu schließen.
Es ist ein rigoroser Sparplan, der das niederösterreichische Gesundheitswesen retten soll. 5 Landeskliniken sollen geschlossen werden. Die Kliniken Hollerbrunn, Hinterbrühl, Korneuburg und Stockerau sollen in ein großes Krankenhaus zusammengefasst werden. Der Standort Gensandorf soll zu einem Primärversorgungszentrum werden. Ein Plan, den der Rote Landesparteichef Sven Hergovich um jeden Preis verhindern möchte.
Wir sagen Nein zur Einstellung der flächendeckenden Spitalsversorgung nördlich der Donau. Für Teile des Waldviertels wird in Zukunft mit diesen Plänen das nächstgelegene Spital in Tschechien zu finden sein. Auch dazu sage ich ganz klar Nein.
Zudem sieht der Plan vor, dass es an weiteren Standorten keine Akutversorgung mehr geben soll. So sollen die Kliniken Melk, Klosterneuburg, Gmünd und Weidhofen an der Theia zu Sonderkrankenanstalten umfunktioniert werden. Ein notwendiger Plan, um Personal und Ressourcen zu schonen? Oder eine dramatische Verschlechterung der Versorgungssituation in Niederösterreich?
Und darüber wollen wir jetzt bei beide Seiten hier im Studio eben sprechen. Mit Barbara Haas von der Kleinen Zeitung. Schönen guten Abend noch einmal.
Guten Abend.
Und mit Alina Nahler aus unserer Puls24-Redaktion. Hallo. Und es gilt bei beide Seiten wie immer, ihr habt euch die jeweiligen Seiten eben angesehen. Das sind nicht eure Meinungen, sondern ihr habt euch eben die Fakten angesehen.
Kann man nicht oft genug sagen, weil manchmal gibt es da Verwirrungen. Aber starten wir vielleicht mit der einen Seite, nämlich die Seite der Befürworter. Was spricht denn jetzt für diese Schließungen? Im ersten Moment denkt man sich, da wird es dann viele Probleme geben bei der Patientenversorgung. Tatsächlich soll das Gegenteil der Fall sein?
Ja, genau. Die Befürworter von diesen Schließungen oder von diesem Strategiepapier sagen halt, wir haben Ressourcen zu verteilen und es macht keinen Sinn, ganz Kleinstspitäler hier an allen Ecken und Enden zu haben. Der Gesundheitsökonom Ernest Bichelbauer zum Beispiel heute auf diesem Sender hier auch gesagt, es ist für die Ressourcen nicht gut, auch für die Gesundheitsversorgung nicht gut, weil natürlich in kleinen Spitälern finden auch ganz wenig Fallzahlen statt und das heißt, die haben gar nicht die Routine, um dann gute Versorgung zu machen. Und es ist besser, gute Versorgungsplätze hier einzurichten. Deswegen auch dieses neue Krankenhaus, das man bauen möchte und die Kleinstspitäler irgendwie eben umzuwidmen und abzudrehen, damit eben auch die vorhandenen Personalressourcen bestmöglich eingesetzt werden können.
Alina, schauen wir auf die andere Seite. Stichwort Ressourcen. Was könnte denn da jetzt schlechter werden, wenn man diesen Plan so macht?
Also die Menschen, die dagegen sind, und das sind doch einige auf der anderen Seite, sagen, das größte Problem ist eigentlich die Distanz in Niederösterreich. Weil wir wissen, dass gerade in diesen betroffenen Gebieten, also im Weinviertel, im Waldviertel, ist die Infrastruktur schon nicht gut. Wenn jetzt 5 Landeskliniken bis 2030 geschlossen werden und eine neue gebaut wird und andere Infrastrukturen quasi zusammengelegt werden, dann bedeutet das für alle Beteiligten längere Anfahrtszeiten für die Patienten und für die Patientinnen. Das haben wir vorher schon gehört. Da ist dann das nächste Krankenhaus plötzlich in Tschechien oder man braucht 1,5 Stunden bis zum nächsten Standort. Natürlich aber auch für das gesamte Gesundheitspersonal. Da stellt sich auch die Frage, ist das den Menschen, die in diesen Krankenhäusern arbeiten, überhaupt zuzumuten, dass sie dann täglich mehrere Stunden pendeln? Wir wissen, nach dem Hochwasser pendeln bis zu 2 Stunden ist noch im Rahmen, hat es damals geheißen. Aber wenn das jeden Tag stattfindet, ist es was anderes. Und ein weiteres Argument, das auch dagegen sprechen würde, ist, vielleicht schafft man es, die Ressourcen in den Spitälern zu bündeln. Man würde sie aber auslagern, nämlich auf den Rettungsdienst in Österreich und gerade in Niederösterreich. Das würde nämlich bedeuten, dass die längere Anfahrtswege haben zu den Krankenhäusern und dann wiederum auch mehr Personal brauchen, um diese Wege zurücklegen zu können. Es gibt da Stimmen, die sprechen dagegen. Zum Beispiel die grüne Landtagsabgeordnete Silvia Moser hat sich heute dagegen ausgesprochen. Die hat gesagt, es droht der Verlust von vielen Arbeitsplätzen. Und eben auch der SPÖ-Landesparteiobmann von Niederösterreich, Sven Hergovich, den wir vorher gehört haben, der sagt, das ist der größte Spitalskürzungsplan in der Geschichte unserer Republik.
Politische kommen wir gleich noch genauer. Schauen wir uns zuerst an, was die Landesagentur, die Landesgesundheitsagentur in Niederösterreich dazu sagt. Die sagt nämlich, das ist alles eben nur ein Plan, aber es ist natürlich nichts fix. Schauen wir uns hier vielleicht das Zitat an. Eine kolportierte Schließung von Spitälern entbehrt zum jetzigen Zeitpunkt jeglicher Grundlage. Was offenbar vorliegt, ist ein Papier fragwürdigen Alters, das eine von zahlreichen Arbeitsunterlagen aus dem niederösterreichischen Gesundheitspaket sein dürfte. Hier sehen Sie jetzt eben dieses Zitat. Davor haben Sie die Standorte der Spitäler gesehen, die eben da eben zur Disposition stehen. Fraß, wir haben schon ganz kurz über die Politik gesprochen, vielleicht nur ganz allgemein. Das ist jetzt natürlich auch ein gefundenes Fressen eben für die Opposition. Es gibt Gemeinderatswahlen in Kürze in Niederösterreich. Wie ist da die politische Situation der Opposition?
Ja, tatsächlich muss man sagen, wer immer das geleakt hat, aber ganz unpolitisch ist das natürlich nicht zu sehen. Im Jänner, wie gesagt, sind Gemeinderatswahlen und wie soll man sagen, in der Geschichte von Gesundheitsreformen war es immer eine schlechte Idee, das politisch aushandeln zu wollen. Wenn man in die Steiermark blickt, da ist quasi eine ähnliche Situation, wurde die ÖVP und auch die SPÖ damals ganz stark abgestraft für diesen Vorschlag. Und wiederum Gesundheitsökonomen sagen heute, eine Standortgarantie ist einfach ein Totschlagargument für jede Art von Reformen. Und dazu wird aber auch immer noch argumentiert, ja, natürlich kann man immer so tun, als würde man gar nichts verändern, aber wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme von Europa und wir haben in Europa die höchste Ärztedichte. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gar nichts hier an Ressourcen zur Verfügung hätten. Aber wenn es darum geht, ein bisschen in die Effizienz zu gehen und es wird politisch, dann heißt es wahrscheinlich auch für dieses Papier, nein, danke.
Dass die Opposition das jetzt für sich nutzen will, das ist nicht überraschend. Auf der anderen Seite, wie ist denn jetzt auch die Position der Landesregierung, also ÖVP und FPÖ?
Also wenn man der niederösterreichischen Landesregierung Glauben schenken möchte, dann sieht das ganz anders aus. Sie haben nämlich überhaupt nicht falsch gehandelt in ihrer Perspektive. Das ist ein Expertenpapier. Das war niemals für die Öffentlichkeit bestimmt. Das wurde geleakt. Und man kann auch argumentieren, sie haben genau richtig gehandelt. Es wurde noch überhaupt gar nichts beschlossen. Also das war wirklich nur ein erster Schritt. Man hat sich die Meinung von Experten und Expertinnen eingeholt und dieser Prozess ist auch noch gar nicht abgeschlossen. Also diese finale Handelsempfehlung an die Landesregierung, die wird dann erst Ende des ersten Quartals 2025 gegeben und auch dann ist noch keine Entscheidung getroffen. Also man kann auch argumentieren, dass hier sehr vorausschauend und vorsichtig gehandelt wurde, so wie man es sich ja auch von einer Regierung wünscht. Keine vorschnellen Entscheidungen.
Mögliche Gesundheitskrise haben wir jetzt vorerst mal besprochen, aber es gibt ja mehrere Krisen in unserem Land, so zum Beispiel auch eine Bildungskrise in Österreich. Denn in Wien sind heute Pflichtschullehrer und Lehrerinnen auf die Straßen gegangen und haben gesagt, wir schaffen das einfach nicht mehr. So zumindest auch dieser verzweifelte Leitspruch.
Ja, die Teilnehmenden fordern eben mehr Personal und Entlastung. Sie würden seit Monaten warnen, dass die Situation in den Schulen ganz einfach nicht mehr tragbar ist. Wir blicken natürlich auch bei diesem Thema auf beide Seiten.
In tiefer Trauer um die sterbende Bildungspolitik. Das und Ähnliches steht auf den Schildern der Demonstrierenden. Die Situation an Schulen ist offenbar so prekär, dass es dem Lehrpersonal jetzt schon reicht, kurz nach Beginn des Schuljahres.
Nach wenigen Wochen habe ich bereits die Nachricht, dass mich Kolleginnen und Kollegen anrufen und sagen, das ist mir zu viel, das ufert aus, wir haben viel zu wenige Leute, wir haben viel zu viel zu tun, wir beschäftigen uns mit Arbeiten, die nicht unsere Arbeiten sind.
Sie gehen deshalb heute in Wien auf die Straße. Die Stadt Wien kündigt unterdessen gestern an, 17 Teams mit PsychologInnen und SozialarbeiterInnen einzusetzen. Sind die Demonstrationen übertrieben oder kommt von der Politik zu wenig, zu spät?
Frau Haas, was sagen denn jetzt die Unterstützerinnen dieser Demonstration heute?
Also die Unterstützerinnen und vor allem auch die Lehrerinnen und Lehrer und auch deren Gewerkschaften sagen, es ist ja erst 6 Wochen ist das Schuljahr alt und schon haben wir eine Überlastung. Das sind aber natürlich nicht nur die 6 Wochen, sondern es sind die Jahre davor auch. Die Überlastung hat mehrere Standorte sozusagen. Einerseits in der Klasse selber zu wenig Lehrende, dann zu wenig Unterstützungslehrende gibt es auch noch. Dann sagen die Hälfte aller Pflichtschullehrer und Lehrerinnen in Österreich sagen, dass die Deutschkenntnisse wirklich sehr, sehr schlecht sind. Und dann kommt auch noch sehr viel Bürokratie dazu. Also es gibt sozusagen viele Brennpunkte, die rundherum sind und alle vom eigentlichen Job abhalten, nämlich den Schülerinnen und Schülern irgendwie ihren Lehrstoff beizubringen. Und das ist sozusagen ein Hilfeschrei, der sich jetzt hier da auf der Straße manifestiert hat. Das sagen die Betroffenen, Lehrenden und deren gewerkschaftliche Unterstützung.
Aber an diesem Hilferuf, an diesem Hilfeschrei gibt es auch wiederum Kritik. Warum? Was genau ist da die Kritik?
Man kann auch argumentieren, das ist nicht unbedingt die gängige Meinung, aber es gibt sie, dass Lehrer und Lehrerinnen in ihrem Beruf auch sehr viele Vorteile genießen. Vorteile, von denen andere nur träumen können, zum Beispiel 12 Wochen Urlaub im Jahr. Wer hat das schon? Oder auch eine Lehrverpflichtung in Österreich, eine volle Lehrverpflichtung bei Lehrern und Lehrerinnen liegt bei 20 bis 22 Stunden die Woche. Da müssen sie anwesend sein im Klassenzimmer. Den Rest der Zeit können sie sich oft nicht immer frei einteilen. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an das Statement vom ehemaligen SPÖ-Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Der hat in dem Zusammenhang damals gesagt, wenn ich 22 Stunden arbeiten würde, dann wäre ich Dienstagmittag fertig. Der hat dafür natürlich sehr viel Kritik geerntet, aber das wurde sehr heiß diskutiert an Stammtischen und im Netz. Es gibt diese Meinung.
Ihr noch einmal eben dezidiert dazu gesagt, dass in dieser Sache recherchiert, nicht deine Meinung oder hast eben die andere Seite angesehen. Hören wir vielleicht jetzt ganz kurz rein in diese Demonstration heute, was dort eben Betroffene sagen und wie die Stimmung war.
Ich habe auch heute schon 2 Suspendierungen beantragen müssen, weil es Gewalt in der Schule gab. Es wird einfach zu viel. Wir können nicht mehr unterrichten, wir können nicht mehr normal arbeiten.
Wir sind wirklich schon verbrannt. Wir verbrennen in der Schule, Personalmangel, die Kinder bekommen nicht das, was sie verdienen würden. Wir haben nicht genug Ressourcen. So wie es jetzt ist, ist es kann qualitativer Unterricht nur stattfinden, wenn die Lehrerinnen und Lehrer sich im Augenblick wirklich bis zum Letzten ausbeuten lassen. Und das kann es nicht sein. Das ist weder für sie gut noch für die Kinder.
Auf jeden Fall auch eine systemrelevante Berufsgruppe, Lehrerinnen und Lehrer. Wir vertrauen denen tagtäglich auch die eigenen Kinder an. Frau Haas, generell zählt da Bildung auch zu einem jener Bereiche, die bei der kommenden, bei der nächsten Regierung ganz oben auf der To-Do-Liste stehen müssen?
Ja, wenn man dem Wahlkampf irgendwie beigewohnt hat, den wir jetzt gerade alle überstanden haben, dann ist einem aufgefallen, dass Bildung eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Es war überhaupt kein Thema, außer noch für die Neos. Also die Neos sagen, wir haben auch den Christoph Wiederkehr gerade gesehen, der für Bildung und bei den Neos in Wien zuständig ist. Dort, also die adressieren das, weil sie sagen, das ist sozusagen, was immer wir lösen müssen in der Zukunft, geht nur über die Bildung. Aber bei allen anderen Parteien, also keine Partei würde sagen, es interessiert uns nicht, aber sozusagen Kraft drauf zu bringen, ist jetzt es ist keine Prio 1.
Wenn wir uns vielleicht mit Christoph Wiederkehr erwähnt, hören wir uns ganz kurz an, was er heute eben zu dieser Demonstration in Wien gesagt hat. Er ist eben von den Neos und Wiener Bildung Stadtrat. Hören wir kurz rein.
Die Herausforderung für Wien ist massiv, insbesondere durch die große Zuwanderung. Wien sucht sich hier auch nicht aus, wer nach Wien kommt. Ich habe aber die Verantwortung, dass alle Kinder, die hier sind, auch gute Bildung erhalten. Hier brauchen wir einen bundesweiten Chancenindex, damit die Schulen, die besondere Herausforderungen haben, auch mehr Mittel bekommen.
Alina, er spricht ja von einem bundesweiten Chancenindex. Da muss man dazu sagen, beim Thema Schule lässt natürlich der Föderalismus in Österreich grüßen. Ist ja relativ komplex. Die Pflichtschullehrerinnen und Lehrer haben wir gesehen, das ist Ländersache. Wenn es dann um die anderen Schulen geht, um die AHS, das ist dann wieder Bundessache. Relativ kompliziert.
Genau, das macht dieses Problem auch so schwierig, weil die Bundesländer relativ schwer miteinander zu vergleichen sind. Also es wurde ja bei dieser Demonstration heute auch von einigen Lehrern und Lehrerinnen angesprochen, dass eines der größten Probleme ist, dass vor allem in Wien viele Kinder Migrationshintergrund haben, beziehungsweise keine österreichische Staatsbürgerschaft, was jetzt im ersten Moment noch kein Problem ist. Das kommt aber dann ganz oft einher mit schlechten Deutschkenntnissen. Es gibt eine Statistik von Statistik Austria und die besagt, dass in Österreich 22% der schulpflichtigen Kinder keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Wenn man sich jetzt aber die Bundesländer anschaut, dann ist das sehr divers. In Wien sind das 39%, recht viel. Es gab ein Buch, das ist schon 2018 erschienen, damals von der AHS-Lehrerin Susanne Wiesinger, das heißt Kulturkampf im Klassenzimmer. Und sie hat 2018 schon davon geschrieben, dass teilweise 2/3 der Kinder in den Klassen, in sogenannten Brennpunktschulen in Wien eigentlich kaum Deutsch sprechen. Dieses Problem dürfte sich die letzten Jahre noch mal verschärft haben, vor allem in Wien. In den anderen Bundesländern ist das aber ein bisschen anders. Also Salzburg und Vorarlberg zum Beispiel liegt der Anteil der Kinder mit keiner österreichischen Staatsbürgerschaft bei 19%, im Burgenland und Tirol circa 16, in Niederösterreich nur 14. Und das macht es so schwierig, das miteinander zu vergleichen und da auch eine einheitliche Lösung zu finden.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann abschließen, es ist auf jeden Fall kein einfacher Beruf, auch gerade mit den jetzigen Herausforderungen. Und wenn man dann auch sagt, naja, die Lehrer und Lehrerinnen arbeiten nicht so viel, es steht ja jedem frei, Lehrer oder Lehrerin zu werden. Sie suchen ja auch händeringend nach Personal. Dementsprechend kann man sich da auch gerne informieren. Wir bleiben jetzt jedenfalls in Wien. Allerdings kommen wir zu einem ganz speziellen Mietstreit, der sich da momentan abspielt. Denn die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGÖ, kurz soll versucht haben, eine muslimische Mieterin aus einer Wohnung zu jagen.
Ja, aber diese Wohnung, die ist eben im Besitz der Glaubensgemeinschaft. Und der Grund, die Frau soll, wie es heißt, islamwidriges Verhalten an den Tag gelegt haben. Und jetzt landet der Fall sogar vor dem obersten Gerichtshof.
Die Frau darf in der Wohnung bleiben. Es bestehe kein Kündigungsgrund. So lautet das Urteil des obersten Gerichtshofes im Falle der muslimischen Mieterin, die der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich ein Dorn im Auge ist. Zuletzt hatte die Glaubensgemeinschaft versucht, die Frau aus ihrer Dachgeschosswohnung zu schmeißen, die der IÖGG gehört. Zuerst unter dem Vorwand, die Frau habe sich islamwidrig verhalten. Eine tatsächliche Kündigungsklausel im Mietvertrag. Nach mehreren Instanzenzügen hat der oberste Gerichtshof der Mieterin nun Recht gegeben. Es läge kein ausreichender Kündigungsgrund vor. Ist die Islamische Glaubensgemeinschaft als Vermieter und Immobilienbesitzer rechtens vorgegangen? Oder handelt es sich um eine Schikane des Vermieters?
Ja, und auch da blicken wir wieder auf beide Seiten. Und Alina, zunächst einmal auf die Seite der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Denn inwiefern glauben die denn, dass sie im Recht sind?
Also dieser Fall ist wirklich sehr speziell, denn was man wissen muss, ist, dass diese Wohnung vom ehemaligen Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft im Jahr 1991 angemietet wurde. Die Frau, die da heute noch drin wohnt, das ist seine Witwe. 1991, wahrscheinlich noch mit einem alten Mietzins, das wissen wir nicht, ich vermute es jetzt mal, hat er sich dazu entschieden, eine Klausel in den Vertrag, den er sich quasi selbst gegeben hat, einzufügen. Und zwar, dass er nicht einfach rausgeschmissen werden kann, sondern dass er islamwidriges Verhalten, wie es heißt, an den Tag legen muss. Das galt damals für ihn und jetzt auch für seine Frau. So, jetzt hat die Islamische Glaubensgemeinschaft Eigenbedarf angemeldet. Die wollen gerne ausbauen, mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen. Und da muss man aber dazu sagen, dass diese Wohnung relativ groß ist. Also untere Etage sind knapp 120 Quadratmeter und die obere Etage 90 Quadratmeter. Jetzt wollte die Islamische Glaubensgemeinschaft nicht die Frau komplett rausschmeißen aus dieser Wohnung, sondern nur die obere Wohnung quasi als Eigenbedarf anmelden und haben sich aber in erster Distanz vor Gericht nicht in der Lage gesehen, das zu tun, weil das eben so in diesem Vertrag drinnen stand und haben deshalb diese Klausel angewendet, weil sie wahrscheinlich nicht anders konnten, so kann man argumentieren, dass die Frau sich islamwidrig verhalten hätte. Das Interessante an dem Fall ist allerdings, dass die Frau das anscheinend nicht getan hat. Anscheinend. Deshalb wurde so argumentiert, dass die Frau nicht gespendet hätte. Und Spenden gilt aber im Islam als Tugend. Später kam dann raus, die Frau konnte es sich einfach nicht leisten zu spenden, sonst hätte sie das sowieso getan. Ein etwas absurder Fall. Am Ende beim obersten Gerichtshof kam dann aber raus, dass die Frau in der Wohnung bleiben darf.
Man muss ja natürlich auch auf der anderen Seite sagen, Frau Haas, islamwidriges Verhalten oder was auch immer für ein Verhalten, man kann ja niemanden als der wohnt, verantwortlich machen, was man anhat, wie man sich verhält etc., oder?
Ja, genau. Das kann man nicht, weil man kann natürlich alles Mögliche in irgendwelche Klauseln hineinschreiben, aber an sich befinden wir uns ja in einem Rechtsstaat und da gibt es ein Mieterschutzgesetz und es gibt auch rechtliche Grundlagen, wie ein Vermieter sich verhalten soll. Und darüber hinaus kann man natürlich argumentieren, ich habe eine eigene Hausordnung, das ist mein Haus und da haben sich alle so zu verhalten. Aber dieses islamwidrige Verhalten, also sei es jetzt, Kopftuch oder nicht, sage ich jetzt plakativ, oder was man isst oder nicht. Das ist ja einerseits gar nicht so leicht zu kontrollieren, was man isst in seiner Wohnung, aber andererseits, das daran festzumachen, das geht nicht. Das ging wirklich, Sie haben es gesagt, nur durch diese Klausel, die dieser Ihr Ehemann damals ja wahrscheinlich auch deswegen reingeschrieben hat, weil er ja so ein gläubiger Muslim ist, dass es ja auf ihn jedenfalls niemals zutreffen würde. Und was aber schon spannend ist, ist der Eigenbedarf. Also dass man die islamische Glaubensgemeinschaft sagt, wir brauchen diesen Dachboden. Und der OGH, ich habe mir das Urteil mitgenommen, sagte in seinem Urteil, solange die konkrete beabsichtigte Nutzung nicht feststeht, besteht eben kein dringender Eigenbedarf. Das heißt, die islamische Glaubensgemeinschaft konnte noch nicht mal sagen, wofür sie diesen Dachboden gerne genutzt hätten.
Mhm. Ich glaube, sie hätten sie gerne genutzt für ihre Bürogebäude, also sie hätten da gerne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reingesetzt, so haben sie es zumindest argumentiert, hat der Anwalt dieser Frau gesagt.
Aber nicht gut genug vor dem OGH argumentiert.
Anscheinend. Schauen wir ganz prinzipiell noch aufs Mietrecht, weil viele finden es ja prinzipiell auch zu streng, das österreichische Mietrecht, nämlich sowohl Mieter als auch Vermieter. Alina, warum empfinden Sie jetzt auch gerade Vermieter oftmals für sehr, sehr streng?
Es gibt in Österreich ein gutes Mietgesetz, das kommt den Mietern und Mieterinnen oft zugute. Auf der anderen Seite stehen aber die Vermieter und Vermieterinnen. Ich habe heute mit einer Geschäftsführerin telefoniert, die Wohnungen vermietet für Privatpersonen und die hat mir da ein paar Geschichten erzählt. Einerseits muss man, glaube ich, bedenken, dass nicht jede Person, die eine Wohnung besitzt, eine millionenschwere Firma hat und sich die Taschen voll Gold verdient. Das sind oft auch Menschen, die lange darauf gespart haben oder sich diese Eigentumswohnung als Altersvorsorge angeschafft haben. Und diese Geschäftsführerin hat mir auf jeden Fall heute erzählt, dass es immer wieder Fälle gibt, wo man Mieter und Mieterinnen einfach nicht rausbekommt aus den Wohnungen. Also zum Beispiel gibt es Leute, die horten Müll in den Wohnungen oder sie leben zu 20 in diesen Wohnungen oder sie beschädigen den Bestand der Wohnung. Und dann ist es oft ganz schwer, die rauszubekommen, obwohl man das eigentlich gerne würde. Und das ist eine Seite, die man argumentieren kann, dass da den Vermietern und Vermieterinnen oft die Hände gebunden sind aufgrund dieses strengen Gesetzes.
Ganz kurz, Frau Haschow, wieder ganz kurz auf die andere Seite noch. Warum empfinden Sie oft Mieter als zu streng?
Na, Mieter empfinden es, also es gibt einen sehr guten Mieterschutz in Österreich, muss man dazu sagen. Das Strenge ist, dass manche Dinge sind gelebte Praxis, obwohl sie gar nicht vorgesehen sind. Wie zum Beispiel, wenn ich ausziehe, muss ich ausmalen. Das muss ich nicht, aber es wird doch oft verlangt und wird schon oft in den Vertrag reingeschrieben. Und dann ist ein großer Punkt, ist einfach der Kostenpunkt, weil durch die Inflation die Mieten teilweise recht rapide angestiegen sind und der Mietpreisdeckel kommt erst nächstes Jahr.
Also auch da wieder beide Seiten, Vermieterseite, Mieterseite. Wir schauen jetzt weiter, denn diese Causa, die polarisiert über Österreichs Grenzen hinaus, eigentlich vor allem in Deutschland. Es geht um Thomas Gottschalk, einstiges TV-Urgeschein. Und der schreibt 2015 in seinem Buch unter anderem darüber, seinen Sohn unbeherrscht eine geknallt zu haben.
Textpassagen, die jetzt eben in den öffentlichen Fokus rutschen, weil Gottschalk gerade mit einem neuen Buch eben da auf Tour ist. Der 74-Jährige wird dafür heftig kritisiert. Unter jetzigem Recht könnte er ein verurteilter Straftäter sein. Das schreibt zum Beispiel der bekannte Fernsehmeteorologe Jörg Kachelmann.
Viel zu lachen hat Thomas Gottschalk aktuell nicht. Der deutsche Entertainer will eigentlich Werbung für sein neues Buch machen. Stattdessen kursieren jetzt Auszüge aus einem älteren Buch von ihm im Internet. Darin redet er darüber, seine Kinder geohrfeigt zu haben. Einem Sohn habe er, Zitat, unbeherrscht eine geknallt. Über den anderen Sohn schreibt er, natürlich hat mich das Kerlchen verpetzt. Gottschalks schmerzbefreite Schreibweise sorgt für heftige Kritik im Netz. Unter anderem von Wettermann Jörg Kachelmann, der Gottschalk auf X einen Kindesmisshandler nennt und schreibt, er könne heutzutage verurteilt werden. In Deutschland ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung seit 2001 im Gesetzbuch verankert. Gottschalks Erklärung, es sei im Moment passiert. Vor kurzem entschuldigt er sich erstmals öffentlich. Und er wird auch verteidigt, etwa vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Wird das Thema künstlich hochgeschaukelt oder ist der Shitstorm berechtigt?
Also sprechen wir über Thomas Gottschalk. Alina, wie verteidigt sich denn jetzt Thomas Gottschalk eben in dieser Causa?
Thomas Gottschalk ist ja mittlerweile 74 Jahre alt und ist wirklich sehr beliebt gewesen über einen langen Zeitraum. Er hat über 35 Jahre Wetten, dass moderiert und die letzte Sendung... Die letzte Sendung 2023 haben über 12 Millionen Menschen gesehen. Also nur um das mal einzuordnen, wie beliebt er war. Und er hat jahrzehntelang immer das gesagt, was er sagen wollte. Er hat es vor der Kamera gesagt, wahrscheinlich auch hinter der Kamera. Er hat sexistische Witze gemacht und Millionen von Menschen haben mitgelacht. Und er hat auch immer wieder öffentlich, auch in seinen Fernsehsendungen, Frauen an der Schulter angefasst oder am Knie. Das, was man heute wahrscheinlich als unsittliche Berührung einstufen würde. Er hat aber danach, als ihm das vorgeworfen wurde, in einem Interview gesagt, ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst, das lasse ich mir nicht als Attacke vorwerfen. Und so sieht Thomas Gottschalk die Welt nun mal. Früher waren die Zeiten anders. Vieles, was heute als gesellschaftlich abgelehnt wird, zu Recht bitte, also sexistische Bemerkungen, unsittliche Berührungen, das war im Showbusiness der 90er Jahre und der frühen 2000er Jahre einfach normal. Und das sieht er bis heute so. Und was man auch nicht vergessen darf, der Mann hat diese Woche ein neues Buch rausgebracht, das heißt Ungefiltert, also dass er ungefiltert alles sagen darf, was er möchte, obwohl er sich immer darüber beschwert, dass er das ja nicht kann. Und vielleicht, stelle ich jetzt mal so in den Raum, tun ihm das gar nicht so schlecht. Also vielleicht genießt er jetzt auch die verlorene Aufmerksamkeit und den Shitstorm, weil man weiß, es gibt keine schlechte Publicity, es gibt nur Publicity. Er kommt ins Gespräch, sein Buch verkauft sich gut.
Alle reden über das Buch, das stimmt.
Auf jeden Fall. Aber die andere Seite ist eben auch die Seite von Thomas Gottschalk. Und wie verteidigt er sich denn jetzt selber, beziehungsweise auch seine Anhänger, Freunde, Freundinnen?
Ich glaube, die Kritiker von ihm,
Genau.
Also seine Kritiker sagen, okay, er, so kann man zuschauen, wie ein alter weißer Mann wird, dass das eben am Ende nicht aushält, dass der Zeitgeist sich gegen sexistisches und gegen patriarchales Verhalten wendet und dass es jetzt eigentlich verdient hat, hier auch ein bisschen am Pranger zu stehen. Und natürlich muss man ihm unterstellen, das machen auch seine KritikerInnen, zu sagen, naja, aber wenn du dich schon bei der letzten Wetten-Dass-Sendung vor einem Jahr schon gesagt hast, ich sag lieber nichts mehr, weil ich darf eh nichts mehr sagen, und dann ein Buch schreibst um 300 Seiten, wo du über 300 Seiten reinschreibst, dass du ja offenbar nichts mehr sagen darfst, dann dürfte es schon auch ein bisschen einen Dreh des Marketings dabei geben und dann stellt man sich als Galionsfigur dorthin. Ich glaube, alle, die finden, dass Thomas Gottschalk ein toller Showman war, und das finden sicher ganz viele auch heute noch, können einen Teil von dem, was er empfindet, sicher mittragen, nämlich dass es schwierig geworden ist, sich zu verhalten. Aber das sollte nicht hinwegtäuschen über die Tatsache, dass es natürlich auch schon vor 20 Jahren übergriffig war, Frauen aufs Knie oder unters Knie zu greifen.
Mhm.
Ganz herzlichen Dank für diese Analyse von beiden Seiten. Das war Alina Nahles unserer Puls24-Redaktion, Barbara Haas von der Kleinen Zeitung. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Sehr gerne. Und hier nehmen jetzt gleich unsere beiden Duellgäste Platz. Franz Hörl von der ÖVP und Barbara Nessler von den Grünen.
Und eines der zentralen Themen, die da besprochen werden, ist das Skifahren, beziehungsweise ob man sich das überhaupt noch leisten kann, denn auch heuer werden die Tickets eben immer teurer. Zuvor schalten wir aber ganz kurz zu Kollegen Werner Seeger, der uns sagt, was bei Wild umstritten heute los ist. Aber wie gesagt, in wenigen Augenblicken geht's hier weiter.
Wir begeben uns weiterhin auf die Suche nach einer neuen Regierung. Blau-Schwarz dürfte es ja mit Stand heute nicht werden. Ist dann deshalb gleich die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und womöglich den Neos fix? Dann sprechen wir auch über Asyl und Migration. Da versucht man wieder einmal in Brüssel eine Lösung zu finden. Währenddessen gibt es aber immer mehr nationalstaatliche Alleingänge. Und auch das Burgenland möchte seine ganz eigene Asylpolitik durchsetzen. Und wir sprechen über das Finale im Wahlkampf Donald Trump versus Kamala Harris. Ja, angenehm ist das schon lange nicht mehr. All das besprechen wir heute mit Politikberaterin Christina Aumeier-Haig, mit dem SPÖ-nahen Unternehmer Bernd Hinteregger und mit Profiljournalist Gernot Bauer.
Und bei uns steht jetzt unsere Rubrik Nachgefragt auf dem Programm und da geht es heute ums Skifahren. Besteht nämlich die Gefahr, dass aus dem Volkssport Skifahren nämlich langsam ein Luxussport wird. Die Tagesskipässe, die sind nämlich auch heuer wieder teurer geworden. Der teuerste, der kostet knapp 80 Euro. Welche Möglichkeiten gibt es noch für Menschen, die sich das nicht leisten können? Und wie wird sich das Skifahren in den nächsten Jahren überhaupt entwickeln? Stichwort Klimawandel. Dazu sind jetzt zu Gast der bekannte Seilbahner Franz Hörl von der ÖVP und die grüne Tourismussprecherin Barbara Nessler. Beide sind bei meiner Kollegin Bianca Ambros zu Gast.
So ist es und Sie kennen es vielleicht, Skifahren ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Das singt zumindest auch mein Namensvetter Wolfgang Ambros, aber wir diskutieren heute nicht darüber, wie leibend das Skifahren ist, sondern auch, welche Herausforderungen dem Skisport in naher Zukunft drohen und auch, ob man sich den Skisport überhaupt noch leisten kann in naher Zukunft. Und da haben wir eben zum einen jetzt noch Barbara Nessler von den Grünen bei uns im Studio sitzen. Vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Und zum anderen auch Franz Hörl, Seilbahner, vielen Dank von der ÖVP, dass Sie gekommen sind.
Freut mich sehr.
Ich würde gerne mit Ihnen starten, Herr Hörl, denn man hört es immer wieder, die Ticketpreise, die werden jetzt auch heuer wieder angehoben werden, auch die Tagespreise. Und da kratzt man tatsächlich zumindest dann bei den teuersten Zeiten und in den teuersten Skigebieten bei knapp 80 Euro, 79 würden es dann zum Beispiel in Sölden sein. Will man da jetzt den breiten Sport zu einem Sport für Eliten machen?
Das Gegenteil ist der Fall und die Preiserhöhungen, die wir heuer haben, die sind so bei 4% im Schnitt. In erster Linie ist es natürlich eine Aufgabe der Unternehmungen selber zu wirtschaften. Es sind private Firmen großteils und wir müssen natürlich auch die Kosten irgendwie auch darstellen können. Und wir haben enorme Steigerungen gehabt, gerade was Energie betrifft, natürlich auch Mitarbeiter und auch andere Bereiche. Aber ich glaube, meine Kollegen haben sehr, sehr moderat versucht, die Preisgestaltung so dahingehend zu machen, dass man wirklich Skifahren sich leisten kann. Und sie haben Sölden hervorgenommen. Natürlich, wir haben Premium-Skigebiete, aber es gibt ja auch Skigebiete, wo sie um 30, 40 Euro eine Tageskarte bekommen. Und ich verweise auf diese Sammeltickets, die wir auch haben, Freizeitticket und wie sie alle heißen. Und dort haben wir einen Tagesschnitt von ungefähr 24, 25 Euro. Es stimmt, der Preis, das einmal zu investieren, ist natürlich respektabel. Aber dann, wenn Sie im Winter 10, 15, 20 Mal Skifahren gehen, und das ist eigentlich durchaus üblich bei uns, dann liegen Sie dann bei 24, 25 Euro. Ich glaube, dass wir im Vergleich, internationalen Vergleich preiswert sind, dass wir auch wertbeständig sind, weil die Leistung, die wir bieten, ist Weltklasse. Unsere Skigebiete sind wirklich bei den Besten überhaupt auf der Welt beieinander. Und ich denke, das Angebot ist insbesondere auch für Einheimische. Dafür kämpfen wir natürlich auch so, dass es absolut leistbar ist und hier die Preise auch entsprechend moderat sind.
Sehen Sie das genauso wie Herr Hörl? Und es geht ja auch vielleicht um Familien, die dann nur einmal im Jahr, wenn überhaupt, Skifahren gehen können, gerade im Osten des Landes, wo man die Berge eben nicht vor der Türe hat. Und da ist es für Familien schon auch sehr schwer, sich dann eben eine Woche Skifahren zu leisten mit Kindern.
Ja, absolut. Also man muss schon sagen, natürlich ein Skiurlaub, da ist man ungefähr zwischen 3.000 bis 5.000 Euro daheim, das muss man einfach sagen. Und natürlich ist es für viele teuer. Ich meine, ich gehe selber gern Skifahren, aber natürlich gerade in den niedrig gelegenen Skigebieten, in den kleinen Skigebieten, haben wir das Problem, die oft günstiger waren, dass einfach ein kleines Skigebiet nach dem anderen schließen muss. Warum? Weil wir einfach zu wenig Schnee haben. So, und warum haben wir die teuren Skipreise da? Oder so ehrlich muss man auch sein. Es ist einfach so, wir haben jetzt schon zu wenig Schnee, wir werden weniger Schnee haben. Und das heißt, logischerweise, ich meine, da reicht der Hausverstand, umso weniger Schnee ich habe, umso mehr muss ich künstlich beschneien, umso höhere Betriebskosten habe ich. Und diese höheren Betriebskosten müssen natürlich mit den Skikarten gedeckt werden. Das heißt, die Klimakrise macht das Skifahren einfach de facto sehr viel teurer.
Glauben Sie, dass man in naher Zukunft noch so Skifahren können wird, wie man das eben heuer kann, genauso viel Schneetage?
Also ich investiere gerade in unserem Skigebiet 15 Millionen Euro in eine Seilbahn, einen Ersatz für eine Seilbahn 8, das Essel vom Doppelmayr, erste Qualität aus Österreich. Die ganze Investition kommt aus der Region wir werden ja schlechte Kaufleute, wenn wir etwas investieren, wo wir glauben, dass in 20, 30 Jahren das nicht mehr funktioniert. Wir haben ja auch Untersuchungen, auch wenn die Schneegrenze sich um 100, 200 Meter nach oben bewegt, ist das überhaupt kein Problem, das kriegen wir gut hin. Und bei der lieben Barbara, die ich ja sehr schätze, nicht? Danke auch für die Wahlempfehlung, die du mir gegeben hast. Aber da kommt dann immer wieder bei den Grünen, kommt jetzt das Feindbild Skigebiet wieder durch und jetzt versucht man es halt, indem man sagt, die kleinen Skigebiete sperren zu. Es gibt viele kleine Skigebiete, die großartig arbeiten und mir ist derzeit bekannt, eines in Tirol, das heuer für die heuere Wintersaison nicht in Betrieb geht. Sonst ist mir keines bekannt, das zugesperrt hat bei uns. Also erzählt es bitte nicht immer, dass wegen dem Skifahren, wegen dem Schnee die Skigebiete zusperren. Diese Freude werden wir euch nicht machen und ich garantiere, dass wir in 50 Jahren auch noch Skifahren.
Es gibt auch schon Skigebiete, die dann nicht offen haben können, weil es vielleicht zu wenig Schnee gibt, auch in der Steiermark oder so.
Natürlich, und wir müssen nicht reden, dass natürlich die niedrig gelegenen Skigebiete mit dem Überleben kämpfen. Also das ist natürlich auch wieder der Klassiker von Franz, dem ich alles Gute auch für die Politikpension wünsche. Und ich hoffe schon, dass die nächste Generation, dass ich dann nicht wieder anfangen diskutieren muss, ob es die Klimakrise überhaupt gibt, sondern dass wir wirklich Diskussionen führen mit, wie können wir am besten die Klimakrise bekämpfen, Klima anpassen, also, weil es geht ja um nichts Geringeres als um die eigene Geschäftsgrundlage. Und ich verstehe das nicht, warum einfach Seilbahnvertreter wie du, Franz, dass man dann hergeht mit, für meine Generation wird es reichen und hinter mir die Sinnflut. Also das ist schon mittlerweile eine Herangehensweise, die ich einfach nicht mehr verstehe. Weil wir sind uns ja wohl einig, das, was wir wollen, ist, dass wir weiterhin Skifahren gehen können. Genau. Und damit wir weiterhin Skifahren gehen können, müssen wir alles tun, um die Klimakrise zu bekämpfen. Genau. Weil wir einfach wissen, dass ohne Klimaschutzmaßnahmen die Schneedecke einfach um 90% zurückgeht.
Okay, immer sachlich bleiben, weil kein Mensch bestreitet, dass es eine Klimakrise gibt. Die gibt es seit Bestehen der Welt. Der einzige Unterschied ist, dass es diesmal halt einen großen Einfluss der Menschheit und der Anzahl der Menschen auf diesem Planeten gibt. Das ist ja unzweifelhaft und unbestritten. Aber jetzt reden wir mal, wie wir das alles bekämpfen. Ihr seid die Partei, die am technologiefeindlichsten, am innovationsfeindlichsten überhaupt ist. Ich verweise nur auf die Zillertalbahn, auf den Wasserstoffzug. Diese Züge, wir hätten im größten und intensivsten Tourismustal der Alpen hätten wir heuer einen CO2-freien öffentlichen Verkehr mit der Zillertalbahn, wenn es nicht einen Herrn Gewi Meyer, deinen Klubobmann in Tirol und die Frau Philippi gegeben hätte, die uns das Projekt kaputt gemacht haben und mit fadenscheinigen Argumenten heute eine Situation herbeigeführt haben, dass wir jetzt immer noch 900.000 Diesel verfahren. Ihr seid einfach in dieser Frage einfach auch zur Ideologie betrieben.
Innovationsverweigerer.
Also wir merken jetzt gerade, und ich finde die Diskussion sehr spannend, wenn wir über die Klimakrise reden, dann kommt man immer mit der Ideologiekeule. Also ich glaube, man hat jetzt einfach gemerkt, gerade mit dem Hochwasser, was wir jetzt gerade hatten, dass die Klimakrise keine Zukunftsmusik ist, sondern das, was gerade passiert. Und wir merken es einfach, wenn die Ernten zerstört wird, wir merken es, wenn die Berge anfangen zu bröckeln, weil der Permafrost auftaucht. Wir hatten auch Temperaturen gerade in Wien über 34 Grad, wo es für viele schwer war, das Haus zu verlassen. Und viele mussten einfach knallhart mit anschauen, auch in St. Anton bei uns daheim in Tirol, wie einfach viele ihr Hab und Gut verloren haben. Und das heißt, das, was wir brauchen, ist, wir müssen alles dafür tun, um die Klimakrise zu bekämpfen und Anpassungsmöglichkeiten zu setzen. Und der Kampf gegen die Klimakrise ist mühsam genug. Da braucht es wirklich nicht die ÖVP und Interessensvertreter, die auch noch dagegen arbeiten.
Also die Grünen,
ich hoffe, dass wir da schon endlich weiterkommen.
Und apropos
Investitionen. Es gab noch nie nie so viele Investitionen in den Klimaschutz im Sinne von Investitionen in PV-Anlagen, in Elektromobilität.
Wer macht die? Wer
jetzt
macht die Investitionen?
Diese Regierung. Und das haben wir erkämpft. Franz, du warst am Verhandlungstisch dabei. Und du weißt, wie mühsam das war und dass wir uns jedes Stückchen erkämpft haben. Und es hat sich rentiert, weil die Emissionen wirklich das erste Mal unter grüner Regierungsbeteiligung gesunken sind.
Ich würde jetzt gerne noch den Herrn Hörl darauf reagieren lassen.
Noch einmal. Hochwasser bekämpft man auch mit Verbauungsmaßnahmen. Und da ist in Österreich unglaublich viel. Unglaublich viel passiert. Und Österreich ist hier mit der Schweiz führend. Wir sind die einzige Nation in Europa, die einen Gefahrenschutzplan hat, auf Katastergrenze heruntergebrochen. Wir haben die letzten Jahre Milliardenbeträge in Verbauungsmaßnahmen gesetzt und die Hochwässer in St. Anton, aber auch in Niederösterreich, so tragisch das Ganze war, wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn das nicht alles funktioniert hätte. Und ihr kommt heute daher mit eurer Renaturierung von der Frau Gewessler, kommt sie heute daher und wollt das Zeug rückbauen. Ihr wollt in Tirol beispielsweise 150 Bauernhöfe den Inn erweitern und die Innflächen wieder vernässen, dass 150 Bauernhöfe in Tirol verschwinden. Ich bin neugierig, wie das gehen soll. Und zwar nicht in Gerlos und nicht in Galtür, sondern unten im Inntal. 150. Ihr wollt das Gemüsebett Tirols, des Westens, in Dauer. Dort gab es 60 oder 70 Hektar Moorflächen. Das wollt ihr wieder rückbauen. Ihr seid mitten in den landwirtschaftlichen Flächen drinnen mit eurem Renaturierung und wollt hier den Urwald wiederherstellen. Es ist einfach unglaublich. Und Barbara, noch einmal. Wir haben gemeinsam PV gemacht. Okay. Da ist viel passiert, keine Frage. Auch viele Unternehmen haben aus guten Gründen, auch aus Gewissensgründen, hier viel getan. Ich bin gerade dabei, ein Kraftwerk zu bauen. Ich habe versucht, ein Windrad zu machen. Okay, so. Ihr seid die Ersten, die so wieder, die jetzt zum Beispiel beim Kanada-Kraftwerk schon die Ersten wieder, die dagegen sind. Ihr wollt
aus guten Grund, ja.
Was aus guten Grund? Wo soll denn die Energie herkommen? Weißt du was, wenn wir mit Photovoltaik in Tirol die Energiewende schaffen wollen, heißt das, alle Tiroler Dächer, derzeit haben wir ungefähr 20%, wo PV drauf ist, alle Tiroler Dächer und pro Ort zwei Fußballfelder voll PV. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert ja nicht. Ihr seid einfach Berufspolitiker, die keine Ahnung mehr von der Praxis haben. Ihr habt längst den Kontakt zu den Menschen verloren, zu den normalen Menschen, die auch ein Auto brauchen, beispielsweise gerade in unseren entlegenen Tälern, die zu einem Einkaufszentrum und nach Innsbruck müssen. Ihr habt einfach den Kontakt zu diesen Menschen verloren und deshalb seid ihr auch so abgestraft worden.
Franz
hat zwar heute seine eigene Partei ausgerichtet, dass sie den Kontakt zu den Menschen verloren hat, da kann ich dir recht geben, Franz, das hat die ÖVP wahrscheinlich
schon zum Teil.
Aber lassen wir die Kirche mal... Wir diskutieren gleich weiter, wir machen aber vorher eine ganz kurze Pause. Ich würde dann auch ganz gerne noch einmal auf den Wintersport allgemein zu sprechen kommen. Wir sind jetzt sehr im Tiroler-Thema nämlich drinnen, aber wie gesagt, es bleibt bei uns auch weiterhin hitzig hier im Puls24-Studio. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir dann wieder mit unserem Duell des Tages zurück. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei uns in Beide Seiten, live bei unserem Duell des Tages. Wir starten gleich direkt weiter mit dem Thema Wintersport, bleiben dabei. Und wir haben es vor der Pause ganz kurz schon angesprochen gehabt, denn das Renaturierungsgesetz, dem ja Leonora Gewessler, die grüne Klimaschutzministerin, auf EU-Ebene zugestimmt hat und das entgegen der Absprache mit der ÖVP, sitzt den Schwarzen nach wie vor tief im Nacken. Und Herr Hörl hat davor auch schon gesagt, absoluter Blödsinn, da alles wieder zurückzubauen. Ich würde Sie gehen jetzt darauf reagieren lassen, Frau Nessler. Sie sagen... Blödsinn, dass es Blödsinn ist.
Genau. Ja, der Parteichef der ÖVP hat ja schon gesagt, die Grünen haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Ja, das haben wir. Wir tun nämlich das, wofür wir gewählt sind. Und das ist konsequenter Klimaschutz, egal wie viel Goliaths sich uns in den Weg stellen. Und ich glaube, spätestens beim Hochwasser sollten eigentlich alle verstanden haben, wie wichtig dieses Gesetz ist. Weil natürlich geht es darum, dass wir einfach den Boden schützen. Und ein gesunder Boden ist wie ein Schwamm, der das Wasser einfach aufnimmt. Und es ist so, dass in Österreich jeden Tag 16 Fußballfelder verbaut werden. Und das ist schon Wahnsinn. Und wir müssen unsere Boden schützen, auch für die Ernährungssicherheit. Und es ist für mich absolut unverständlich und unverantwortlich, dass die ÖVP hergeht und eine Desinformationskampagne streut und die Bauern verunsichert, dass ihnen irgendwas weggenommen wird, was ein kompletter Schmarrn ist. Das weißt du genauso, Franz. Sondern es geht einfach darum, dass man den Boden, den wir dringend brauchen, schützen. Es ist der beste Hochwasserschutz. Es geht um Ernährungssicherheit, weil wenn wir alles weiterhin zubauen, überall riesen Einkaufszentrum an Rand bauen, einheitliche Chaletdörfer hinbauen, so kann es sicher nicht weitergehen.
Herr Hörl, Sie dürfen noch reagieren.
Also das mit der Boden schützen für die Ernährung, das ist das Stichwort. Wisst ihr, was ihr macht? 250 Bauernhöfe bis in 2050 müssen weg, müssen weichen, damit man renaturieren kann.
Nein, das
150,
ist ein
lass mich bitte ausreden. 150,
so
150
nicht.
Bauernhöfe Wiederherstellung und davon ein Drittel bis 2030 vernässen.
Kein
weißt du, was das heißt?
Vernässen. Kein einziger
Bauernhof
wird weggenommen.
Also ich habe dich ausreden lassen. Ihr geht sogar so weit in das Gemüsebeet unserer Nation, in Tirol und im Westen. In Tauer wollt ihr auch noch 60 Hektar Retour bauen. In Vernässen Auwald draus machen, aus Gemüsefeldern. Statt Radieschen, Kröten oder was?
Also, da muss ich drauf reagieren, weil es einfach ein absoluter Schmarrn ist.
Ja.
Natürlich will
niemand
einen Bauernhof abschaffen oder sonst irgendwas. Der Gegenteil ist der Fall.
Das
wir brauchen einen gesunden Boden,
ja,
damit man überhaupt Produkte
wir
anbauen können. Und es
im
entscheidet
Moos,
weder
im
Brüssel
im Moos
noch
kann man keine Radieschen pflanzen.
Weder Brüssel, Franz Jahr ausreden lassen. Weder Brüssel noch Wien entscheidet darüber, welche Flächen hergenommen werden, sondern das macht Tirol.
Genau.
Und das heißt, wenn du diese Desinformationskampagne startest, dann agierst du eigentlich gegen den Landeshauptmann. Und übrigens, wenn man wirklich den Bauern helfen will, dann unterstützt man wirklich die Bauern, was in Tirol einfach
nicht passiert. Die Renaturierung findet nicht im Hintern Zillertal, in Gerlos oder in Galtür oder in Meierhof noch statt. Das findet unten am Talboden statt. Und ihr wollt aus wertvollen Böden, die urbar gemacht worden sind, wo heute großartige Pflanzen wachsen, wollt ihr wieder eine Moosbitzen machen. Dort kann man keine Radieschen pflanzen, dort kann man kein Dauer betreiben. Ihr wollt sogar die Gemüsebett in Tirol noch rückbauen.
Herr Hörl und auch Frau Nessler, wir sind jetzt sehr festgefahren in dieser Diskussion. Ich würde ganz gerne zum nächsten Thema schauen.
Ne?
Ich würde ganz gerne zum nächsten Thema schauen, das nicht weniger unspannend und uninteressant ist und vielleicht auch noch mehr Zuseher und Zuseherinnen betrifft. Denn wir haben vorher schon darüber gesprochen, ob das Skifahren überhaupt noch möglich sein wird, in der Form, wie es jetzt gerade möglich ist, in naher Zukunft. Also für die Kinder, die zum Beispiel jetzt auf die Welt kommen, ob die mit 25 dann auch noch in der Form Skifahren gehen können. Und jetzt wurden ja gerade erst wieder auch Investitionen getätigt, die Sie vorher auch angesprochen haben, teilweise eben auch in Millionenhöhe. Aber zahlt sich das dann tatsächlich eben noch aus, so viel Geld da jetzt hineinzustecken in etwas, das vielleicht in 25 Jahren gar nicht mehr in der Form existieren kann? Muss man da nicht vielleicht sich andere Möglichkeiten überlegen? Mehr Sommertourismus zum Beispiel?
Also wir sind überzeugt davon, dass es sich auszahlt. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass wir das Tourismusangebot umfassender, breiter machen müssen. Übrigens in Gerlos beispielsweise schon seit 30 Jahren Tradition. Im Winter Skigebiet, Löpe, Wanderwege. Im Sommer entsprechend auch passiert unglaublich viel. Die österreichischen Seilbahnen machen inzwischen 15% des Umsatzes während der Sommermonate. Also hier tut man sehr viel, dass man das Bergerlebnis wieder richtig zum Funktionieren bringt. Und das funktioniert ja auch. Wir haben ja auch steigende Auslastung während des ganzen Jahres und eines schon noch einmal an die Grünen gerichtet. Der Tourismus ist unsere Wohlstandsgrundlage. Das ist die Grundlage dafür, dass in Gerlos, in Dux, in Meierhofen, in Ischl auch junge Menschen eine Existenz gründen können, sich auch erhalten können und auch vielleicht dann einmal studieren können und auch entsprechende Ausbildung brauchen. Und daran lassen wir uns leider nicht rütteln. So oder so nicht.
Jeder fünfte Arbeitsplatz ist da in Tirol tatsächlich vom Tourismus abhängig, also ein wirklich sehr großer wirtschaftlicher, wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz ist das Geld, das da jetzt hineingesteckt wird in den Wintertourismus, ein vergebenes Geld. Sollte man das anders investieren in eben Sommertourismus oder andere Sachen sich überlegen?
Also natürlich ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und gerade der Tourismus hat beispielsweise bei uns in Tirol großen Wohlstand gebracht. Und viele Touristiker und Touristikerinnen waren große Pioniere, die sehr viel erreicht haben. Nur irgendwann ist man schon falsch abgebogen und ist auf dem Weg, wo es heißt, immer mehr, immer weiter. Und da muss man sich schon wieder überlegen, was ist denn unsere Vision für den Tourismus? Und meine Vision für den Tourismus ist, dass wir das nachhaltigste Tourismusland in Europa werden.
Sind wir ja schon fast.
Aber ich würde da gerne ganz...
Und da muss ich schon eines sagen, rentieren sich die Investitionen. Man muss sich anschauen. Ich meine, der Franz geht vor dem aus mit für uns reicht schon, was danach ist, ist mir wurscht. Aber wir müssen politisch natürlich weiterdenken.
Das ist eine Unterstellung.
Weil ich möchte schon, dass irgendwann unsere Kinder, unsere Enkelkinder genauso Skifahren können. Und wir wissen jetzt, dass mit der derzeitigen Beschneiungstechnologie können wir die Erderwärmung ausgleichen bis 2050. Aber danach wird es zu warm zum Beschneiden. Und was machen wir dann?
Ich würde ganz gerne aber da...
Einen Satz noch. Weißt du, was der Bauer zu mir gesagt hat? Die wissen, was in 2050 für Wetter ist, aber in 3 Tagen wissen sie es nicht, wenn ich das Heuer einbringen muss. Das hat der Bauer gesagt zu mir.
Das nennt man Wissenschaft.
Ja, ja, schon nennt man Wissenschaft, das wird schon sein. Natürlich ist das, was Sie vorher gesagt haben, dass das alles nur in den Winter geht, ist ja nicht wahr. Der Großteil der Investitionen in der Hotellerie mit Wellness und so weiter gilt ja fürs ganze Jahr. Auch bei den Skigebieten wird ja in der Zwischenzeit sehr viel am Sommer, am Berg, in Radfahren, in vielen anderen Bereichen gemacht. Also dieser Trend läuft ja längst und auch die Sommersaison ist ja zum Unterschied von vor 20 Jahren auch wieder viel, viel interessanter geworden und deshalb gibt es auch eine bessere Auslastung.
Aber ich würde gerne den Punkt aufgreifen von der Frau Nessler.
Man kann ja nicht immer nur über Winter und Sommer reden.
Ich würde ganz gerne einen Punkt noch aufgreifen, den Sie gesagt haben, weil der Wintertourismus 2023, der ist ja recht gut gelaufen. Man hat da tatsächlich auch wieder das fast Corona-Vorkrisenniveau erreicht. Also warum noch mehr Eingriffe eventuell in die Natur? Warum noch mehr Pisten? Warum noch mehr Apartments? Warum reicht das, was wir haben, nicht, wenn es so gut läuft? Warum muss man noch mehr machen?
Das ist ja immer nur die Behauptung von den Grünen. Es gibt in Tirol ein Gentleman Agreement zwischen Seilbahnwirtschaft, zwischen der Wirtschaft, der Landesregierung, der Politik, dass es keine neuen Skigebiete gibt. Was wir noch machen, ist Qualitätsverbesserung. Es sind, glaube ich, noch 2 oder 3 Zusammenschlüsse, die überhaupt noch als Projekt vorhanden sind. Und ja, der Rest ist einfach, dass wir alte Anlagen gegen neue austauschen. Mhm. Und diese Investitionen, die wir jetzt machen, haben uns bei der Rettungskette zur schnellsten überhaupt auf der Welt, haben uns beim Komfort der Seilbahnen und bei der Sicherheit zur besten auf der Welt gemacht und haben uns in der Menge und in der Intensität konkurrieren wir heute mit Frankreich und USA global gesehen um Platz 1. Also, aber darauf können wir stolz sein. Wir müssen nicht immer motschkern.
Aber ja, natürlich Investitionen im Sinne von quasi, dass man Anlagen erneuert und so weiter, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Nur, Sie wissen es ganz genau, du und auch viele Teile der ÖVP träumen immer noch von Zusammenschlüssen mit weggesprengten Berggipfeln. Seid immer noch
das
die Verfechter von fossilen
falsch.
Denken und Betonromantik.
Halt wieder,
und der Großteil der Bevölkerung sagt einfach, wir wollen einen Ausbaustopp.
Aber Pitztal-Kaunertal, das wollten Sie ja schon, oder? Das Skigebiet, den Zusammenschluss.
Da gibt es derzeit noch Projekte und die sind dort zu entscheiden, nachdem sie ja im hintersten Pitztal. Nachdem es im hintersten Pitztal eine Volksentscheidung gegeben hat, wird das Thema wahrscheinlich nicht mehr verfolgt werden. Aber noch
natürlich wird es politisch weiter verfolgt. Das stimmt ja nicht, dass es vom Tisch ist. Es kommt immer wieder, wird es von politischen Vertretern auf den Tisch gebracht.
Das ist das alte
Feindbild
saturierter Menschen aus der Stadt, die einfach dem Land und dem Wähler nicht gönnen, dass es dort auch entsprechend Wohlstand gibt. Das ist eine reine Neiddebatte und ihr seid reine...
Du weißt ganz genau, dass es nur zu regionalen Abzugseffekten kommt, wenn man diese Zusammenschlüsse macht. Und die Menschen, ganz ehrlich, wir ziehen nachher noch mehr Verkehr an. Die Tiroler und Tirolerinnen leiden jetzt schon unter dem Verkehrsaufkommen. Sie zahlen mit ihrer Lebensqualität und zahlen mit ihrer Gesundheit drauf.
Ihr wart ja auch die Ersten, die gerade bei Wasserstoff zum Beispiel einen Rückzieher gemacht haben. Obwohl es einen Beschluss der Landesregierung gab. Dein Gewi Meyer und deine Frau Philippe, die jetzt in Deutschland herum vorwärts. Gott sei Dank ist sie tot.
Aber Herr
die Grünen haben alles getan und tun immer noch alles dafür, dass die Menschen in Tirol bitte entlastet werden vom Verkehr. Und es sind Transitkämpfer der ersten Stunde, währenddessen jetzt gerade die Landesregierung davon redet, dass man noch mehr Straßen baut und noch mehr alles zubetoniert.
Ja,
obwohl man ganz genau weiß, dass die Tiroler und Tirolerinnen unter dem Lärm, unter der Stickoxide, wo ausgeschüttet sind,
Das ist auch das Argument, sollte es noch mehr Tourismus geben.
Ich weiß nicht, was du für Zeit erzählst. In Tirol ist zum Beispiel der 100er, eigentlich hier ist er illegal, weil längst die Luftwerte, die Basis für den 100er auf der Autobahn sind, unterschritten sind. Das heißt, die Luftwerte haben sich so gebessert, dass heute halb Tirol Angst hat, dass der 100er fliegt beim nächsten Gericht. Also hat sich in der Luft Unglaubliches getan. Wir haben auf der Autobahn die Autobahn, die am meisten Lärmschutzwände hat. Das muss man schon auch einmal sehen. Dass wir natürlich auch Verkehrsprobleme haben, ist keine Frage. Aber auch deshalb, weil Tirol halt ein traditionelles Transitland ist. Und dass man hier schauen sollte, nach Möglichkeit, dass wir hier zu Lösungen kommen, ist auch wahr. Deshalb braucht es zum Beispiel diese Zulaufstrecken in Deutschland und die ganzen alten Probleme, die wir kennen. Im Tourismus sage ich dir nur eines, haben wir Umweltstandards, die hat es auf der ganzen Welt nicht. Wenn Sie das Zillertal, dort die Wasserqualität hernimmst. Oder die Mülltrennung hernimmst oder die Luftgüte hernimmst und diese Faktoren alle hernimmst, dann gibt es kaum eine Region oder kaum Destinationen an den Meeren, die überhaupt mit uns mithalten können. Mhm. Anerkennt halt auch einmal die eigene Leistung.
Aber das finde ich schon sehr dreist, wenn du den Tirolern, Tirolerinnen sagst, so quasi, wir haben eh nur Lärmwände und so weiter und der Luft unter die Luft ist eh besser geworden und das reicht.
Sie ist messbar besser geworden.
Und ein befreundeter Arzt hat gerade vor kürzester Zeit zu mir gesagt, man sieht bei Menschen, die im Inntal wohnen, dass sie wirklich einen Schatten auf der Lunge haben, aber nicht, weil sie rauchen, sondern weil einfach die Luft entsprechend schlecht ist in Tirol wegen der Stickoxide, die entstanden sind durch den Verkehr. Und bitte, man kann doch nicht die leidgeplagten Tiroler und Tirolerinnen so im Stich lassen.
Da sind wir uns ja einig, aber noch einmal. Es wird an der Autobahn seit 40 Jahren...
Die Landesregierung in Tirol spricht nur davon, wie noch mehr Straßen gebaut werden.
Autobahn wird seit 40 Jahren gemessen und die Luftwerte sind wesentlich besser geworden, sogar so gut, dass der 100 eigentlich illegal ist.
Gut, Herr Hörl, ich würde ganz kurz abschließend trotzdem Sie auch noch fragen, weil eben dieses Pitztal-Kaunertal, dieser Zusammenschluss einfach ganz oft in den Medien war und es da um diese Begradigung gegangen ist, auch von dem Gletscher, damit man das zusammenlegen kann, das Ganze. Das heißt, wenn das jetzt kommen sollte oder wenn es dafür sprechen würde, auch die Bevölkerung sich dafür aussprechen würde. Sie würden sagen, ja, das machen wir, oder würden Sie eben sagen, na, nachhaltig gesehen ist das einfach keine gute Idee. Wir greifen dazu sehr in die Natur ein.
Also es gibt auch längst einen Konsens, dass die Kraft aus der Region kommen muss, dass die betroffenen Ortschaften und Bewohner dieser beiden Täler das für sich ausmachen müssen. Wir sind der Meinung, die wissen es besser. Die Grünen und viele andere und auch der Alpenverein glaubt immer, man muss von Innsbruck, von München, von Wien in diese Täler hineinregieren. Mhm. Das ist das, was falsch ist.
Ja, und die Leute haben ganz klar gesagt, dass sie keinen Zusammenschluss wollen.
Eben. Haben sich dagegen ausgesprochen. Ist so ist klar. Das. Gut, dann sage ich.
Für euch leider nicht.
Lasst bitte doch die Leute vor Ort, die es besser wissen, denen auch der Gletscher gehört. Lasst doch bitte die entscheiden.
Die haben Nein entschieden. Zumindest in dem aktuellen
Sagst
Fall.
Sagst du das zu dir selber jetzt?
Auf jeden Fall. Ich sage danke vielmals fürs Kommen. Herr Hörl, Frau Nessler, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Duell und dieses sehr interessante Gespräch. Sollten Sie vielleicht gerade erst bei der Mitte eingeschaltet haben, kein Problem. Sie können nämlich alles nachsehen auf puls24.at oder auch in unserer Mediathek auf Join. Wir sagen damit noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Herr Hörl. Danke, Frau Nessler. Danke.